Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kannst du vergessen, dem Podcast vom Lernen, Vergessen und Erinnern. Mein Name ist Rainer Holl und ich spreche heute wieder mit spannenden Gästen aus dem Sonderforschungsbereich Extinktionslernen der Ruhr-Uni Bochum. Wie immer bieten wir euch spannende Erkenntnisse aus der Forschung, es gibt Einblicke hinter die Kulissen des wissenschaftlichen Alltags und obendrauf ein bisschen Slam-Poetry von mir. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kannst du vergessen, dem Podcast über das Lernen, Vergessen und Erinnern, Folge 6. Wir sind also jetzt schon in der zweiten Halbzeit unserer ersten Staffel. Mein Name ist immer noch Rainer Holl. Ich bin meines Zeichens Poetry Slammer und seit ich diesen Podcast moderiere auch sowas wie ein Hobby-Neurologe. Also ich versuche jetzt auch so ein bisschen die Gehirne meiner Freunde und Bekannte zu erforschen. So ein bisschen fehlt mir da noch das technische Know-how, aber das werde ich ja vielleicht heute erlangen mit meinen beiden Gästen, die ich hier heute Morgen begrüßen darf, an einem wirklich sonnigen und heißen Donnerstagmorgen an der Ruhr-Uni in Bochum. Sie sind Gott sei Dank noch nicht zur Ruhr gefahren, um reinzuspringen, sondern haben die Zeit gefunden, trotz sommerlicher Temperaturen zu mir ins Studio zu kommen. Das ist einmal Tobias Otto, er ist Diplom-Ingenieur und sowas wie der Technikmagier hier am Sonderforschungsbereich Extinktionslernen der Ruhr-Uni Bochum. Und Thomas Ernst, er ist Diplomphysiker und Doktorand am Klinikum Essen, forscht aber auch hier am SFB 1280. Er wird uns auch etwas erzählen heute über Magnetresonanz-bildgebende Verfahren und aus der Praxis erzählen. Ihr merkt, es wird heute ein bisschen technisch. Also wir reden natürlich hier immer wieder über das Lernen, Vergessen und Erinnern. Aber es braucht eben nicht nur die schlauen Köpfe an den Schreibtischen und in den Laboren, sondern auch hinter den Kulissen. Ich glaube, ihr habt auch Tische und Labore, ne?
Wir haben auch Tische und Labore.
Ja, okay.
Und da kommt ein Kabel raus.
Wir reden heute also ein bisschen nicht nur über Forschungsergebnisse, sondern auch darüber, wie hier geforscht wird, über Methoden, über Experimente, wie die entwickelt werden. Und auch darüber, warum dieses Wie genauso wichtig ist wie die Forschung am Gehirn selbst. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen, Tobias. Hallo, Thomas.
Hallo. Hallo, schön hier zu sein.
Geht's euch gut?
Ja.
Ja, wir zerfließen hier noch nicht.
Ne? Nee, noch ist alles in Ordnung. Jalousien sind runter, alles ist in Ordnung.
Tobias, ich habe mir sagen lassen, dass du so ein bisschen, du bist eine der wichtigsten Personen hier. Sagt man hinter den Kulissen so?
Ja, das sagt man meistens dann, wenn Leute irgendwas von mir brauchen. Das kenne ich so in dem Kontext tatsächlich. Das wird dann gerne schon mal gesagt. Ja, also es ist so, dass ich tatsächlich halt kein Wissenschaftler bin. Also ich bin Diplom-Ingenieur, ich habe Elektrotechnik studiert, bin aber mittlerweile auch relativ lange in der Psychologie hier, also auch in dem SFB 1280 jetzt natürlich dann von Anfang an mit dabei und unterstütze die Wissenschaftler technisch halt so gut es geht. Und das stimmt tatsächlich, wenn irgendwas benötigt wird oder wenn technische Fragen anstehen, dann kommt dieses Wort mal so Technical Wizard oder sowas und dann weiß ich, es kommt auf jeden Fall wieder Arbeit auf mich zu.
Hast du denn so ein dunkles Kellerlabor, wo alles voller... Du bist auch ein Kabelsammler, hast du gesagt, ne?
Nee.
Wo du dann eben, zwischen deinen Kabeln sitzt, oder?
Ja, nee, eben nicht. Also mein Büro sieht manchmal ein bisschen wild aus, da steht natürlich manchmal viel rum. Mhm. Aber das ist dann der Tatsache geschuldet, dass einfach viele Projekte parallel laufen und man dann teilweise auch mal warten muss. Also wenn irgendwas entwickelt wird, dann fehlt vielleicht ein Teil, was bestellt werden muss, das wird nicht geliefert. Und dann ist es tatsächlich so, dann liegen mal auch offene Geräte oder mal ein halber Bausatz oder so im Büro rum. Und dann erfülle ich auch dieses Klischee, so ein bisschen so dieser typische Techniker zu sein, wo überall Kabel aus der Hosentasche kommen und so, aber...
so ein Daniel-Düsentrieb.
Ja, aber es gibt auch Momente, wo es halt immer sauber ist und ich einfach nur am Rechner sitze und auch mal Papier auf dem Schreibtisch liegt, so sowas gibt es auch, ja.
Okay, aber wir halten dich gerade jetzt nicht von was Wichtigem ab, ne? Weil ich muss, kriegt ihr natürlich nicht mit, ihr Zuhörenden zu Hause, aber es hat auch eben schon wieder das Telefon geklingelt, kurz vor der Aufzeichnung.
Ja, genau.
Also die Leute müssen sich jetzt einfach mal gedulden. Oder hast du ein Team? Bist du hier Einzelkämpfer?
Nee, ich bin ja Einzelkämpfer. Also okay. Ein Team gibt es leider nicht. So Stellen, wie ich die hier besetze, sind generell nicht so häufig. Das will mir Thomas auch zustimmen, das kann er gleich auch erzählen. In der Vergangenheit war das irgendwie nicht so, dass man Leute eingestellt hat, die sich exklusiv um Technik kümmern. Es gab halt Wissenschaftler, die haben das so mitgemacht. Und haben auch ihr Bestes gegeben, keine Frage.
Ja.
Aber es gibt ja nicht umsonst so Studiengänge wie Elektrotechnik zum Beispiel oder Physik. Die Leute, die können ja auch was. Und irgendwann kam man auf die Idee, ja, vielleicht ist es ja doch mal eine clevere Idee, mal jemanden zu holen, der das studiert hat und sich dann dementsprechend vielleicht ein bisschen besser damit auskennt. Und so habe ich hier auch meine erste Stelle an der Uni bekommen, also dass mein damaliger Chef gesagt hat, okay, ich habe eine sehr, sehr technische Anwendung, ich brauche jemanden, der das die ganze Zeit betreut und zwar nichts anderes macht. Mhm. Und das haben die anderen dann auch spitz bekommen, dass das gar nicht so schlecht ist, wenn es jemanden gibt, der das kann. Und ja, so ist man dann eigentlich letztlich in ganz vielen Projekten beteiligt und irgendwie.
Aber ist das dann so, dass das quasi, dass man früher gar nicht, also dass es die Stellen gar nicht gab, gar nicht ausgeschrieben wurden und dass du auch dann durch Zufall, also dass dadurch, dass du da warst am richtigen Ort, diese Stelle sich kreiert hat, sozusagen?
So, letztlich war das so, genau. Ja. Also ich war auf einem, wie das halt so üblich ist in der Forschung, auf einem Projekt, das lief 4 Jahre. Ich kam im ersten Jahr, also ich hatte noch 3 Jahre in dem Projekt. Und in den 3 Jahren habe ich natürlich klar mit meinem Chef zusammengearbeitet, aber hier an der Uni und im SFB ist es ja auch so, sind wir halt immer schon sehr, sehr eng gewesen mit vielen Gruppen. Man kooperiert viel, man spricht viel, es kommen Ideen für neue Projekte, die entwickelt man zusammen. Und so war ich halt auch gleich sofort schon in vielen anderen Abteilungen tätig und habe da irgendwie was gemacht. Und dadurch hat sich dann letztlich, also haben alle gemerkt, was ist wichtig, so was ist gut. Es ist vor allen Dingen gut, was häufig vergessen wird oder schnell vergessen wird, ein stetiges Wissen im Labor zu haben. Also ja, wenn man jemanden hat, der halt einfach mal schon 15 Jahre dabei ist, der kann Leuten helfen und sagen, pass mal auf, das haben wir alles schon gemacht. Das funktioniert nicht. Die Idee ist gut,
macht aber
die
hat schon 3 sehr unbeliebt dir mit, ne?
Ach, eigentlich sind die Leute dankbar, also so für klare Worte. Also in dem Moment mögen sie es vielleicht nicht so gut finden, aber ich spare denen ja wirklich jede Menge Zeit, wenn ich sagen kann, an der Stelle, das ist ein netter Versuch, das haben wir schon 2-mal ausprobiert. Also es klappt wirklich nicht. Aber dann sofort mit einer Idee kommen und sagen, versuch's doch mal vielleicht so und so oder schau es mal von hier oder auch das Zeitmanagement, wenn Leute planen, okay, ich programmiere hier ein Experiment und ich lege in 2 Wochen los, dass ich dann direkt sagen kann, das klappt nicht in 2 Wochen. Das weiß ich, das habe ich alles schon gemacht. Wenn du Hardware einbinden möchtest, es gibt ein konkretes Projekt im Moment, wenn jemand zum Beispiel Kameras irgendwie in ein Experiment einbinden möchte und dann eine Schnittstelle programmieren muss, dann kann ich dem gleich sagen, das dauert halt mehr als 2 Wochen. Da bist du eher 2 bis 3 Monate unterwegs. Ja. Und jetzt ist es mittlerweile ein halbes Jahr geworden, weil sich Dinge auch ändern, wie das so ist, dann entwickelt man irgendwas. Dann sieht man, okay, wir haben ganz andere Möglichkeiten, dann kommt die neue Idee. Ach, sowas geht auch. Ja, Mensch, dann können wir doch noch was ganz anderes schauen. Das impliziert wieder, dass du wieder mehr programmieren
musst. Und das ist jetzt nur ein Projekt
von dir. Das ist ein Projekt, genau.
Ja, also über den Alltag würde ich gleich gerne mit dir auch noch sprechen und vor allen Dingen, wie dann so ein Nachwuchs aussehen kann. Aber ein Kollegen, den du ja sozusagen auch hast, also ich weiß gar nicht, ob ihr ähnliche Dinge macht, wahrscheinlich, das kannst du mir jetzt erklären, ist Herr Thomas. Thomas Ernst, ja, ich habe dich eben als Doktorand angekündigt, aber du hast gesagt, du bist jetzt, also die Note für die Doktorarbeit kam jetzt schon zurück. Er ist also fast schon durch. Genau, hier gehen die Daumen hoch. Als ich nach der Note gefragt habe, kam auch nur ein charmantes Lächeln. Also ist, glaube ich, alles gut gelaufen. Du bist Physiker von Haus aus.
Korrekt, ja.
Und das finde ich jetzt immer spannend. Wir hatten jetzt schon ein paar Mal Leute hier, die quasi den Quereinstieg in die Biopsychologie gemacht haben. Hattest du eigentlich vor, in dem Bereich zu landen oder ist das auch ein Zufall gewesen? Dann waren das 2 Herzen, die in deiner Brust geschlagen haben?
Naja, also so ein großer Punkt ist, dass ich einfach sehr technikaffin bin. Und so ein MRT, das, was mich eigentlich so reizt, ist halt eine echt große, tolle Maschine.
Ja.
Mit vielen witzigen Parts. Wenn man hinter die Verkleidung guckt, sehr viel Edelstahl, da schlägt mein Herz höher. Also das ist schon eine feine Sache. Das ist was, das war für mich sehr attraktiv. Ich habe mit Kernspinnresonanz gearbeitet in meiner Diplomarbeit. Bin dann nach Hamburg gezogen, aus privaten Gründen, und habe mich da umgeguckt. Und unter meinen vielen Bewerbungen bin ich dann am Ende am Uniklinikum in Hamburg gelandet. Mhm. An einer sehr schönen Stelle, hatte dann einen etwas älteren Physiker, der mich da gut anleiten konnte. Und ich konnte gleich einen 7 Tesla schon, also ein relativ starkes Magnetfeld, den Aufbau eines starken Magnetfeldtomographen mit begleiten da, allerdings für Kleintiere. Das heißt, die ersten paar Jahre habe ich an der Maus gearbeitet, an der Mausleber auch. Das war jetzt noch nicht so direkt das Gehirn, auch wenn in anderen Podcasts schon anderes erzählt wurde über Gut-Brain-Axis oder so. und wollte dann ein bisschen wieder in Richtung alte Heimat. Ich komme aus Südwestfalen und habe mich dann zurückorientiert und dann sind wir letzten Endes wieder ins Rheinland gezogen und ich bin in Essen gelandet, okay, in der Neurologie dann, wo ich also dann als in der Neurobildgebung dann tatsächlich Doktorarbeit begonnen habe vor jetzt schon ziemlich vielen Jahren.
Also es ist aber nicht egal, also ich will jetzt nicht sagen, dass dir egal ist, woran du forschst, solange du mit diesen geilen Maschinen arbeiten kannst, aber so ein bisschen?
Ja, also der Punkt ist tatsächlich, dass ich aus gutem Grund nicht Medizin studiert habe. Also ich finde den Umgang mit Patienten, gerade wenn du als Wissenschaftler ihnen nicht helfen kannst, das finde ich belastend, das finde ich emotional belastend. Und von daher war das nicht mein Fokus in irgendeiner Weise. Die meisten Leute, die wir jetzt als Probanden da haben, sind auch tatsächlich junge, gesunde Probanden. Mhm. Das ist auch ganz gut. Also das war für mich ein anderer Fokus. Natürlich ist jetzt, sagen wir mal, das menschliche Gehirn ist ein super spannender Apparat. Mhm. Ja. Da ist jetzt weniger Edelstahl dran, das ist mal zugegeben bei den meisten. Aber das ist eine super spannende Herangehensweise, und da zu gucken, wie die Prozesse da laufen könnten, wie Prozesse da verschaltet sind, das ist schon eine spannende Sache. Ich fürchte, ich bin aber definitiv von meiner Ausbildung nicht so tief drin, wie das viele andere von unseren Medizinern und Neurowissenschaftlern sind. Ich habe mich tatsächlich etwas stärker dann auf die technischen Aspekte des Drumherums fokussiert.
Können wir mal ganz kurz, also ich nicke immer so ein bisschen wissend, wenn es um Kernspintomographie oder Magnetresonanz ist, ich weiß noch nicht mal, ob das dasselbe ist.
Das ist schon dasselbe.
Ich denke dann immer nur an eine Röhre und dann gebe was rein und dann habe ich ein 3D-Bild und ich stelle mir das dann einfach so vor, ja, da ist ein Scanner, also es gibt ja jetzt auch 3D-Scanner heutzutage, die nur die Oberflächen scannen. Ich denke immer, ich weiß, wovon gesprochen wird, aber vielleicht weiß ich das ja gar nicht so. Du hast es gerade schon gesagt, es gibt dann einen 7T-Hochfeldtomographen, also Tesla ist ja dann anscheinend die Einheit, die dann bestimmt, wie mächtig diese Geräte sind. Was passiert da genau? Also kriegen wir 3D-Bilder, kriegen wir Live-Bilder oder was wird da gemacht? Was machen
also diese Maschinen? Im Grunde das, was wir tatsächlich machen, wir gucken uns Atomkerne an als Sensor für ihre chemische Umgebung. Und jetzt hast du relativ viele Atomkerne einer bestimmten Sorte, nämlich Wasserstoff in deinem Körper. Ich auch, also die meisten von uns. Meistens also entweder in Wasser oder im Fett. Ja, sind zwei chemisch recht unterschiedliche Umgebungen, dann nochmal mit anderen komplexeren Molekülen in der weiteren Umgebung. Diese Wasserstoffatomkerne können wir spezifisch ansprechen, also in einem starken Magnetfeld nimmt Wasserstoff zwei verschiedene Positionen ein, verhältnismäßig zum Magnetfeld. Und diese Positionen können wir sozusagen austauschen, indem wir mit Radiowellen einer bestimmten Frequenz, das ist 42, endlich mal die Zahl 42, aber 42,6.
Daher kommt's.
Megahertz pro Tesla Magnetfeldstärke. Das ist also diese Resonanzfrequenz von Wasserstoff. Das heißt, wenn ich genau diese Frequenz treffe, verhältnismäßig zu meinem starken Magnetfeld, kann ich mit diesem Wasserstoff reden. Und ich kann diesen Wasserstoff nutzen als Sensor für seine chemische Umgebung. Mhm. Die ist halt in verschiedenen Geweben unterschiedlich. Und dann verwende ich noch ganz viel Magie, um dafür zu sorgen, dass ich in einem rasternden Verfahren an verschiedenen Orten gleichzeitig oder nacheinander im Körper diesen Wasserstoffsensor abfragen kann, sodass ich einen unterschiedlichen Bildeindruck aus Fettgewebe und wässrigem Gewebe, aus weißer Masse und grauer Masse im Gehirn bekomme und damit einen Kontrast generieren kann. Und wenn ich dann noch ganz, ganz schnell arbeite und alle 2 Sekunden beispielsweise ein Bild aufnehme oder noch schneller, dann kann ich sogar einen ganz kleinen Effekt sehen, der darauf beruht, dass oxygeniertes und deoxygeniertes Blut, also frisches Blut oder verbrauchtes Blut, einen ungefähr 1-2%igen Änderungseffekt auf die Magnetisierung in ihrer Umgebung haben, auf das Signal aus dem Wasserstoff in ihrer Umgebung. Und wenn dann eine Gehirnregion gearbeitet hat, kriegt sie einen Überschuss an frischem Blut und ich sehe dort eine Signaländerung. Und wenn ich jetzt also dahergehe und gebe dir eine Aufgabe, die auch du möglichst auch noch repetitiv ist, und messe dann 10 Minuten lang alle Sekunde sozusagen, schieße ich ein Bild von deinem Gehirn, kann ich darüber sozusagen, wenn ich mir einen einzelnen Bildpunkt angucke, so eine wellenartige Bewegung angucken. Und das ist dann die Hirnaktivität. Jetzt kann ich also sagen, dass du bei Bildern von Ferraris irgendwie eine positive, in einem emotionalen Region angeregt bist und bei Bildern von Fiat vielleicht nicht. Ja, oder umgekehrt. Also daraus kann ich dann wieder Schlüsse ziehen, die dann also in der Psychologie vielleicht eine Rolle spielen oder in dem Fall im Marketing.
Ja, also es ist also viel, weil wenn man Laie ist, dann denkt man, da geht irgendein elektromagnetischer Strahl durch und kommt zurück und dann hat man ein Bild. Aber es ist ja schon sehr komplex. Also
es ist Zauberei,
Chemie, dass das überhaupt Physik, alles kommt da zusammen.
Ja, also es ist Zauberei, dass das überhaupt funktioniert. Also da sind so viele Sachen, die irgendwie passen. Ich bin immer wieder begeistert. Also als ich mein erstes Spektrum damals noch von Natrium aufgenommen habe in einer wässrigen Lösung, das ist also Salzwasser, habe ich mir angeguckt, in Magneten gelegt, das erste Spektrum gemessen. Das war eine fantastische abklingende Sinuskurve, was ich da hatte. So perfekt wie wirklich gemalt. Mhm. Ich habe gedacht, das gibt's nicht. Also es ist echt super spannend, dass man da...
Und da gibt es noch Entwicklungen in dem Bereich?
Oder? Ja, da gibt es noch reichlich Entwicklungen. Also du musst einen Haufen Tricks anwenden, um sozusagen möglichst schnell Bilder tatsächlich zu erzeugen. Also du musst natürlich irgendwo Einschränkungen in Kauf nehmen, Abschätzungen machen und versuchen, das Ganze also möglichst effizient zu machen, damit das also der Patient oder der Proband, der da drin liegt, das auch in annehmbarer Zeit über sich ergehen lassen kann.
Ja. Aber Bilder sind ja auch, das haben wir auch schon in vergangenen Podcast-Folgen erfahren, Bilder sind ja auch immer wichtig. Auch für die also man braucht ja auch Bild, um nach außen irgendwie Leuten was zeigen zu können. Jetzt, also klar, für die Fachleute ist es wichtig, ihr müsst ja Erkenntnisse, Rückschlüsse daraus ziehen, aber so wie, keine Ahnung, es total wichtig war, dass irgendwann mal so ein Bild vom Erdglobus aus dem All geschossen wird, sind ja auch Bilder in eurem Bereich halt irgendwie, ikonische Bilder irgendwie vielleicht auch wichtig, ne?
Ja, also es ist natürlich ein Bild, sagt mehr als 1000 Worte und das ist absolut richtig. Also wenn du ein Bild siehst, wo irgendwelche Bildpunkte beispielsweise hervorgehoben sind in dem Gehirn, das sagt dir mehr, als wenn du eine Tabelle hast, wo drin steht, Hirnkoordinate XY hat einen T-Wert von 7. Ja, vielen Dank. Ja, aber das Spannende ist, die Bilder werden...
Das ist eine Sinuskurve, ne?
Absolut. Das Spannende ist, die Bilder werden umso besser, je mehr Signal du hast. Und das Signal korreliert direkt mit der Magnetfeldstärke. Das heißt, diese super teuren, super großen Magnetfeldtomographen, die machen halt einfach viel, viel bessere Bilder von Haus aus.
Und du hast ja gesagt, der 7T-Hochfeldtomograph hier in Essen, der steht ja auch an einer schicken Location.
Ne? Das ist eine sehr schicke Location. Ja, das ist der alte Leitstand der Kokerei auf dem Gelände der Zeche Zollverein.
Da gehst du dann hin und dann drückst
du. Genau, da läufst du unter lauter verrosteten Rohren durch. In diesem Kokerei ist im Prinzip ein altes Chemiewerk, das aus der Kohle leichte Kohlenwasserstoffe ausgedampft hat, um reinen Kohlenstoff zu bekommen für die Stahlproduktion. Aber das alles, was da rausgedampft ist, das ist im Prinzip Petrochemie, die dann drumherum lief. Also läufst du durch dieses riesige Chemiewerk, alte Chemiewerk, hat einen echten Charme. Und dann ist da in dieser Leitstand und dann gibt es so ein Schild, da steht dann hier mit Herzschrittmacher nicht weiterlaufen. Ja. Und das ist schon eine tolle Atmosphäre und ganz, ganz was Special. Da war ich das erste Mal noch von Hamburg aus auf einer Konferenz in Essen und das ist schon,
habe ich mich hin. Was ist denn das Höchste, wenn wir hier 7 haben, was ist das Höchste, was es gibt weltweit?
Boah, da fragst du mich was.
8.
Also ja, also du
7,5.
Du springst normalerweise, also es gibt so seltsame Stufen. 7 Tesla ist bei 42,6, ist halt eben ziemlich genau 300 Megahertz. Ja, dann hast du 9,4 und 11,7, also dann 400 Megahertz, 500 Megahertz Systeme. Ich glaube 11,7 ist glaube ich so das was im Moment dran läuft, aber es gibt eine Initiative auf über 14 zu gehen, dann exakt 600 Megahertz. Letzten Endes in der Industrie sind diese Magneten zu bauen gar nicht so kompliziert, wenn man das so glauben kann, was aus der Elektrotechnik und so da so rüberschallt. Aber eben das so umzusetzen, dass du einen Menschen am Ende da reinschieben möchtest und ein Bild rausbekommst.
Und auch wieder rausziehen.
Und auch ganz wieder
rausziehen. Dass dein Gehirn danach eine gekochte Tomate ist.
Also Magnetfeld ist nicht gefährlich. Wir haben keinen Sensor dafür, weil es letzten Endes in unserer Umgebung auch keine Rolle spielt. Natürlich, was gefährlich sein kann, ist, wenn irgendwas reinfliegt und du stehst blöderweise im Magnetfeld. Ja? Also wenn jemand eine Sauerstoffflasche reinschleppt, während du im Magneten liegst, das ist eine ganz blöde Idee. Okay. Da gab es auch schon schlimme Unfälle. Herzinfarkt im MR-Scanner ist echt. Also dafür gibt es unmagnetische Sauerstoffflaschen dann verfügbar. Aber solche Sachen, also da könnten Gefahren auftreten, aber das ist jetzt nicht.
Ich finde das schön, dass auch in diesem hochwissenschaftlichen, hochtechnischen Kontext dann von Magie manchmal gesprochen wird und dass man aber auch noch diese Begeisterung hat, so ein bisschen, dass das alles nicht selbstverständlich ist und dass man da irgendwie auch, es geht natürlich nicht über das menschliche Verständnis hinaus und es steckt auch Logik dahinter, aber dass es trotzdem so den Anschein hat, dass es magisch ist. Und Tobias, bei dir ist es dann, glaube ich, auch so manchmal so ein bisschen, was heißt Magier, aber ich weiß nicht, ob es für alles, was an dich herangetragen wird, an Bedarf für Experimente, für Forschung, auch schon Lösungen gibt. Also wie viel mussten du da tatsächlich auch in den Zauberhut greifen und Sachen komplett neu erfinden? Also, was dann überhaupt? Experimentaufbau oder wie man das dann quasi die Daten später ausliest? Also, was genau machst du da und worauf greifst du zurück?
Ja, das ist ein bisschen unterschiedlich. Also, es ist tatsächlich so, man sollte auf jeden Fall, es hilft kreativ zu sein. Also, das auf jeden Fall, weil bei Humanversuchen ist es ein bisschen einfacher, ein Stück weit, weil da sind die Experimente recht überschaubar. Wenn man jetzt hier mit den Tieren, mit Tauben zum Beispiel irgendwie was macht, dann muss man schnell richtig kreativ sein, weil alles, was wir brauchen, jetzt gerade bei den Tieren, gibt es eigentlich nicht zu kaufen. Wir machen eine Grundlagenforschung, da gibt es auf einmal eine Idee, da muss man irgendwas darstellen. Dann muss man schauen, was der Markt hergibt. Und kann dann anfangen, irgendwas zu entwickeln. Es gab mal eine Idee zum Beispiel, das war auch schon Jahre her, das ist jetzt aber auch mittlerweile abgeschlossen. Da war eine Idee, dass man quasi so Tauben so Brillen aufsetzt, also Shutter, dass die halt irgendwie mal auf dem rechten Auge was sehen können oder nur mal auf dem linken Auge was sehen können. Also eben nicht mit beiden Augen gleichzeitig. Und die Idee war schnell ausgesprochen und dann kam auch wieder dieser Wizard-Part und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, wie man das Ganze darstellen könnte. Und dann habe ich eine Firma gefunden, tatsächlich auch in Schweden, die kleine Shutter hergestellt hat. Und dann kommt der nächste Part, man muss die Leute davon überzeugen, dass man das ernst meint, was man hat, was man da umsetzen möchte. Weil ich habe denen halt geschrieben, ich habe gesagt, hier und da, ich brauche so ein bisschen was hiervon, möglichst leicht, extrem stabil, weil Tiere picken ja, es könnte kaputt gehen. Wir haben so ganz andere Anforderungen als die Industrie eigentlich. Das verstehen Menschen nicht. Leicht ist ganz wichtig, weil es muss ja auf dem Kopf sitzen. So, die Taube kann ja nicht so viel heben. Und dann habe ich denen das alles erklärt, also so die Spezifikation. Dann kam irgendwann mal die Frage, wofür ich das bräuchte. Dann habe ich denen das auch lang und breit erklärt, wofür wir das machen. Und dann hatte ich halt keinen Kontakt mehr zu der Firma. Und dann haben die sich nicht mehr gemeldet, weil die gedacht haben, dass ich die halt veräppeln möchte. Und
echt?
Dann, habe ich denen nochmal geschrieben, lang und breit, dass das also wirklich alles stimmt und dass sie auch auf die Homepage gehen können und dass wir wirklich mit Tauben arbeiten. Und danach ging es dann weiter.
Also ja, aber ihr braucht ja dann noch wirklich kleine Stückzahlen wahrscheinlich. Also sehr speziell, aber dann wahrscheinlich auch höchstens 10 Stück davon, oder?
Genau, das ist das nächste Problem. Genau, wir können jetzt nicht prassen mit den Mengen. Also wir kaufen nicht in LKW-Gebinden, sondern wir kriegen dann auch gerne mal einfach so die Reste oder so Probestücke. Häufig ist es so, dass die Firmen halt sehr nett sind, gerade zu Unis, und dann sagen, okay, wir haben noch einen Rest, den ihr haben könnt, mit dem ihr arbeiten könnt. Oder für Studenten gibt es häufig was umsonst und dann auch für uns auch oder zu einem verminderten Preis und in kleineren Stückzahlen. Genau, das ist so eine Sache, mit der wir halt kämpfen müssen. Also viel recherchieren und kreativ sein, wie kann man eigentlich die gestellte Anforderung umsetzen, wie ist es technisch umsetzbar.
Und du kümmerst dich aber auch, also wir könnten da jetzt wahrscheinlich da allein Stunden drüber reden, weil jeder Forschungsbereich da ganz eigene wahnwitzige Experimente gemacht hat oder Aufbauten. Wahrscheinlich müsstest du mal eine eigene YouTube-Serie machen, wo du das erklärst. Aber gehen wir mal davon aus, das hat alles funktioniert. Dann werden ja Daten erfasst und jetzt geht es ja auch darum, in einem modernen Datenmanagement, das möglichst vielen Menschen zur Verfügung zu stellen. Gerade hier im SFB 12 ist es ja so, dass auch die einzelnen Teilbereiche auf die Ergebnisse der anderen zurückgreifen.
Genau.
Da kümmert ihr euch auch drum. Ne?
Genau.
Gibt es da eine Plattform für? Oder
wie? Ja, das ist so ein Thema. Also es wird bald was ganz Tolles geben. Also zukünftig, jetzt in der zweiten Förderperiode, wird es so zum Ende, Mitte, Ende, wird es tatsächlich eine eierlegende Wollmilchsau geben, also eine Plattform, wo man die Forschungsdaten speichern kann und wo man letztlich alles machen kann, was das Wissenschaftlerherz begehrt. Das gibt es jetzt im Moment noch nicht, jetzt müssen wir uns da so ein bisschen behelfen. Forschungsdatenmanagement oder die Daten teilen ist halt im SFB 1280 total wichtig, weil wir ja zwei Fokusgruppen haben. Das sind also zwei Gruppen, die selbst nicht forschen, sondern die auf die Daten von anderen Leuten angewiesen sind. Mhm. Und deshalb haben wir uns schon lange, bevor es mit dem SFB wirklich losgeht, also Thomas und ich, die Sandra Lind, die Koordinatorin und auch Leute von IT Services hier an der Ruhr-Uni zusammengesetzt und haben überlegt, wie man das darstellen kann, dass man Daten zum einen zentral speichert und dass man aber auch, was ja viel wichtiger ist als speichern, dass man die Daten auch wiederfindet. Das ist von vielen Punkten, also das wird gerne unterschätzt, es wird extrem viel gespeichert. Daten, also Speicherplatz ist ja verhältnismäßig günstig, deswegen wird also auf Teufel komm raus gespeichert.
Aber nicht indiziert,
in einem falschen Format. Irgendwo, es gibt dann den Ordner Neuversion 2, Final, Ende. Also das ist in dem Moment, weiß man ganz genau, dass das der wichtige Ordner ist und dass die Auswertung, die Final, Final, Ende, Mist heißt, auf die Daten zugreift und dass das die finalen Sachen sind. Aber einen Monat später weiß man das nicht mehr. Und das ist auch was tatsächlich so auch viele junge Wissenschaftler einem nicht glauben, wenn ich den Leuten sage, so, nimm vernünftige Namen, speichere die Sachen ordentlich ab, weil in einem Monat weißt du nicht mehr, was in einem Ordner ist. Du weißt, den Dateien kann man es nicht ansehen, das sind oft so generische Namen aus irgendwelchen
Systemen. Dann muss man ja nur mal auf seinen eigenen Desktop schauen, das reicht ja schon.
Ja, die Urlaubsbilder vom letzten Jahr, wo waren die denn nochmal? War das jetzt?
Sortieren, Ordner sortieren.
Ja, genau, nach Datum sortieren. Aber das war halt schon wieder irgendwie bei den Metadaten, also das ist ein wichtiger Punkt, das haben wir eben damals festgelegt. Wir haben uns auf Metadaten, also Informationen zu den Daten geeinigt. Und da der SFB 1280 halt so divers ist, es so viele unterschiedliche Daten gibt. Also zum einen haben wir gehört, ich habe gerade von Tauben gesprochen, Thomas spricht von MRT-Daten. Ja. Die Bandbreite ist schon recht groß. Da haben wir uns auf einen Metadatensatz geeinigt, der möglichst gut alles beschreiben kann. Mhm. Und haben gesagt, okay, also wenn Daten gespeichert werden, dann muss zu jedem Datum auch ein Metadatensatz vorhanden sein, dass man eben dann Daten auch suchen kann, dass man sagen kann, okay, wie das Datum, ne, was Urlaub vom letzten Jahr, sortiere ich nach Datum, toll, dass es Metadaten gibt.
Ist das bei dir auch so, wenn ihr eine Einstellung macht an einem, ich weiß nicht, wie ich das Gerät nennen soll, einem Tomografen, oder wenn irgendwas besonders gut klappt, dass man das dann anderen Gruppen zur Verfügung stellen kann?
Ja, also wir vertrauen sozusagen darauf, dass viele Sachen auch einfach in der Community geteilt werden. Also die wichtigsten Auswerteprogramme für funktionelle Bildgebung sind jetzt keine kommerziellen Programme. Mhm. Ja, die sitzen vielleicht mal auf einer kommerziellen Basis wie MATLAB, das ist ein Matrixlabor, eine Basis, um schnell Rechenprozesse zu machen. Aber es sind keine kommerziellen Programme, das sind alles Unis, die das schon bauen. Also so dieser Open Science Ansatz ist schon mehr oder minder in der Community im Kern vorhanden. Andererseits, viele Forscher, für die sind das natürlich die Juwelen, die Daten, die Messungen von dem Patienten mit dem und dem Krankheitsbild oder was auch immer. Das ist dann schon wieder ein bisschen schwer. Und andererseits, haben diese Leute denn zugestimmt, dass ihre Daten komplett über den Globus gehen? Ja. Du kannst große Datensätze aus China bekommen, da hat sicherlich nie jemand gefragt. Es gibt sehr, sehr gute Projekte in Amerika. Das ist ganz klar. Da gibt's MRTs. Da kommt morgens eine Fachkraft und misst. Und alle Daten gehen in einen öffentlichen Pool. Das ist das Human Connectome Project. Das ist unglaublich, was die an Daten da erhoben haben.
Ja.
Und ist in die Richtung wird es für alles andere auch gehen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in 5 Jahren noch Sachen veröffentlichen können, wo wir nicht am Ende mehr oder minder die Rohdaten mit präsentieren können, sodass andere Leute das verifizieren können.
Dann geht es aber letztlich auch darum, dass WissenschaftlerInnen möglichst intelligent mit den Daten umgehen, ne? oder in der Auswertung dann. Also dass man, wenn alle dieselben oder wenn viele Menschen dieselben Rohdaten haben, dann profiliert man sich ja eher dadurch, was man aus den Daten macht.
Genau. Und du kannst halt aus solchen großen Datensätzen, also wenn du jetzt eine super spezielle Fragestellung hast, kannst du aber aus solchen großen Datensätzen vielleicht Referenzen raussuchen. Mhm. Kannst sagen, okay, jetzt unter meinem Paradigma die Furcht vor linkshändigen Spinnen, verhältnismäßig zu Furcht im Allgemeinen, dann kann man das gegebenenfalls nochmal in Vergleich setzen. Oder da gibt es ein allgemeineres Paradigma, das jetzt irgendeine Bewegungsausführung anguckt, dann guckst du dir die Region vom Kleinhirn, was jetzt meine Spezialität ist, mal an in Referenz zu dem, was du bei deiner Bewegungsausführung jetzt gemacht hast. Also das ist schon, auch wenn es nicht unbedingt deine Forschungsfrage beantwortet, sind diese großen Datensätze ein echter Benefit.
Ja, und das zur Verfügung stellen von Daten ist ja auch was das hat auch ein bisschen Zeit gekostet. So, das ist jetzt, glaube ich, so für uns aus technischer Sicht, wir sind da ein bisschen emotionsloser und sagen, ich sehe halt nur die Vorteile. Also wenn ich Daten generiere oder Code schreibe, dann war es so, dass ich früher halt viel, natürlich klar, als ich neu war, brauchte ich viel Inspiration von anderen Leuten. Ich habe halt viel auf Code von anderen Leuten geschaut. Mittlerweile bin ich in einer Position, wo ich halt sagen kann, das schreibe ich halt den Code, stelle das zur Verfügung und hoffe, dass halt auch andere irgendwie darauf zugreifen können, weil ich habe mittlerweile die Erfahrung gesammelt. Also ich will das ja auch weitergeben. Mhm. So, ich habe ja ein Interesse daran, dass das andere Leute keine Zeit verlieren. Und die Fehler, die ich gemacht habe, die müssen die ja nicht nochmal machen. Das ist ja, dann können die ganz, ganz andere tolle Sachen entwickeln. Und so ist es mit den Daten auch, dass Wissenschaftler teilweise, wie du schon sagtest, ne, das sind meine Daten, das ist was Besonderes, das möchte ich irgendwie nicht weitergeben. Aber auf der anderen Seite ist es ja mittlerweile auch so, dass Daten wirklich veröffentlicht werden können, die sind also dann eindeutig und auch referenzierbar und man wird dann auch zitiert. Das ist ja auch eine Währung, die sehr wichtig ist für Wissenschaftler, dass man zitiert wird. Wenn man seine Daten sauber und gut veröffentlicht und zur Verfügung stellt und eben auch da ist wieder wichtig, nicht nur die Daten, sondern die ganzen Informationen drumherum, also wieder Metadaten, das ist das wichtige Stichwort. Ne? Was sind das überhaupt für Daten? Wo wurden die aufgenommen? In welchem Kontext? Wenn man das sauber macht, dann wird man auch zitiert und da hat man auch was von. Also man bleibt auch im Gespräch. Allein nur, dass man seine Daten zur Verfügung
stellt. Kannst du denn auch dein Wissen zur Verfügung stellen für Experimentaufbauten, für oder Dinge, die du hier entwickelst, Sonderlösungen? Ich meine, das ist ja vielleicht wirklich nur für die Leute hier interessant, aber wahrscheinlich auch schwieriger, ne? Dann so solche Sachen.
Also es gibt bestimmt jetzt nicht, also Microsoft wird nicht anrufen, muss ich mir keine Sorgen machen. Die Community ist vorhanden weltweit, aber die ist natürlich überschaubar. Ja, man kann das Wissen weitergeben, das versuche ich auch und das versuchen wir halt auch im SFB 1280 zunehmend, auch hier in der Fakultät sehr stark, dass wir anfangen, die Lösung, die wir programmiert haben, so in Form von Toolboxen zum Beispiel für Wissenschaftler bereitzustellen. Das machen wir auch im SFB, dass wir eine Lösung programmieren, klar, dann speziell für diese Anfrage, für diese Anforderungen. Mhm. Ich fange aber jetzt auch schon an, Dinge sehr allgemein zu programmieren, dass man eben nicht nur das eine Problem lösen kann, sondern ich weiß aus Erfahrung, es kommen eh noch 3-4 Fragen dazu und im Groben weiß ich auch welche, dann implementiere ich das schon.
Tobias, du programmierst, du schreibst schwedische Firmen an für Shutter, für Taubenköpfe. Du baust Versuchsaufbauten auf, entwickelst die hier mit den Leuten zusammen. Wie geht das denn? Also wie geht das alles und wer übernimmt das mal irgendwann? Also ich schätze mal, Thomas, bist du in einem Team auch tätig oder bist du auch, ja, ihr forscht am Kleinhirn, da bist du, oder bist du der Technikmagier für das Team Kleinhirn hier?
Boah, also in gewisser Hinsicht bin ich der Technikmagier, denn ich habe unseren Ingenieur sozusagen beerbt vor ein paar Jahren und habe von ihm auch die kleine Elektrowerkstatt im Keller und sowas bekommen. Also ich habe tatsächlich einen kleinen schwarzen, dunklen Kellerraum, wo mein Lötkolben steht. Und ich genieße das auch mal, dass ich also von ganzen anderen Sachen mal abgesehen mich auch mal damit beschäftige, wie ich einen Schalter entprelle oder sowas. Also so Sachen, die für Elektrotechnik kleine einmal eins, aber ja, so als Physiker, du kannst alles und du kannst nichts, ist es halt eine nette Sache, sich dann da nochmal ranzutasten und wirklich mal einen Kondensator und einen Widerstand ineinander in Reihe zu lösen.
Wichtig, ja.
Es macht Spaß.
Das sind so die Kleinigkeiten,
also, ja. Tauscht ihr euch denn dann auch mal aus, dann als die beiden Technik? Ich will nicht Nerds sagen, die Wizards.
Ja. Genau, Wizard ist der nette Nerd. Ne?
Ja.
So, klar, wenn es Fragen gibt, ich meine, wir haben uns ja gerade zum Beispiel jetzt auch ausgetauscht, es geht in einem Projekt, brauchen wir was fürs Kernspinnen, dann, bevor ich es lange suche, dann frage ich mal nach, weil ich weiß, Thomas ist in dem Bereich tätig, der kann mir dann sofort eine Antwort geben. Das ist immer besser als so eine Internetrecherche. Dann rufe ich kurz an, kann sagen, habt ihr das? Ist es gut? Weil es sind ja auch zwei verschiedene Paar Schuhe, was die Firmen so sagen und wie sie dann letztlich wirklich sind. Also auch in der Wissenschaft gibt es ja Marketing. Und es ist immer gut, wenn man jemanden kennt, der ein Gerät schon mal benutzt hat oder einen Aufbau oder eine Technik schon mal benutzt hat, um das besser abschätzen zu können. Also das wird natürlich gemacht. Weil
ja, wir haben beispielsweise jetzt gerade vorletzte Woche ist bei uns ein Experiment losgegangen, wo wir das erste Mal Eye-Tracking machen, also die Augenbewegung nachverfolgen. Da habe ich sehr davon profitiert, dass das hier Standard ist.
Ja. Okay, was ist denn eure Empfehlung an vielleicht junge Menschen, die zuhören? Also auch durchaus technische Studiengänge eröffnen einem trotzdem noch den Zugang in nicht technische wissenschaftliche Bereiche oder ja, weiß ich nicht. Ich versuche gerade so motivierende Schlussworte zu finden, weil ich finde es halt cool, eure Lebenswege oder eure Vitae sozusagen so als Blaupause zu nehmen für Leute, die einfach was machen, was sie interessiert und dann in ganz anderen Bereichen landen, als sie das eigentlich geglaubt hätten vielleicht vorher, aber sich da halt ganz anders verwirklichen können. Mhm. Also so wirkt es bei euch beiden auf mich.
Ja, also ich glaube, man kann vielleicht... Ich hab Elektrotechnik studiert, ich habe Nachrichtentechnik studiert, also ich müsste, das war zu einer Zeit, als die Handys gerade so richtig...
Du müsstest eigentlich bei der Telekom arbeiten.
Ich müsste bei Siemens, wollte unbedingt, genau, das war so ein Programm, wo ich auch irgendwie mit war, so Siemens wollte unbedingt Ingenieure und hat mich da auch gecastet und ich müsste, hätte eigentlich Handys bauen müssen.
Ja.
Und das fand ich aber immer langweilig, das fand ich immer doof, das hat mich nie interessiert, also obwohl die Nachrichtentechnik, das Studium, die ganze Mathe und das, die Theorie dahinter, die fand ich spannend, aber so das Handy an sich, ich habe mich jetzt nicht gesehen, dass ich ein Handy entwickeln werde, so, das war klar und das muss man auch nicht machen, so, das wäre ja vielleicht ganz schön, wenn Leute das mitnehmen, man kann was Technisches studieren, ohne dann in irgendeiner typischen Industrie zu landen, denn solche Stellen, wie wir die jetzt haben, die gibt es zunehmend, also es ist bekannt und erkannt, dass solche Leute benötigt werden, gibt es bestimmt nicht wie Sand am Meer die Stellen, das ist auch die Wahrheit. Aber das ist natürlich wieder eine ganz spannende und ganz andere Arbeit.
Und immer wieder neu und magisch, manchmal
auch. Magisch, definitiv.
Ja, schön. Dann danke ich euch beiden, Tobias, Otto und Thomas Ernst, dass ihr heute Morgen hier wart, ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert habt, uns hinter die Kulissen habt spinksen lassen. Was kann man machen, wenn man den 7T-Hochfeld-Tomographen mal besichtigen will? Kann man sich als Proband oder Probandin melden? Und
Also es gab immer den Tag der offenen Tür. Wenn mir jetzt noch extra Schicht.
Ah, okay. Ist dieses Jahr nochmal abgesagt?
Wegen
Corona.
Ach, das war. Okay, ich komme ja so selten aus meinem Keller raus.
Okay, aber dann im nächsten Jahr vielleicht.
Nee, aber Extraschicht ist beispielsweise immer eine tolle Sache und wir bieten Workshops also Erwin Hahn Institut bietet Workshops meistens an zum Maustag. Also es gibt so eine Sendung mit der Maus. Ich habe jetzt selber keine Kinder, ich kann jetzt nicht exakt sagen.
Sendung mit der Maus habe ich schon mal gehört.
Aber wie diese Veranstaltungen heißen. Aber da kann man dann also werden dann lauter junge Experten ausgebildet. Ich glaube, das Highlight ist, dass man einen Kürbis messen darf, in dem dann was anderes versteckt ist. Okay. Was man dann tatsächlich sehen kann in 3D. Das ist halt schon beeindruckend. Das ist auch für cool. Alte Hasen wie mich immer noch beeindruckend, die Ananas im Kürbis zu erkennen. Oder was auch immer. Was
da. Also Leute, schaut mal vorbei beim 7T-Hochfeld-Tomographen in Essen. Danke, dass ihr zugehört habt bei einer neuen Folge von Kannst du vergessen. Nächsten Monat sind wir wieder für euch da mit Folge 7. Dann haben wir Professor Dr. Harald Lachnit dabei, der aus seiner langjährigen Forschungslaufbahn berichten wird. Das wird auch sehr, sehr spannend. Was Lernen eigentlich ist, darüber reden wir. Also das große Bild, was ist Lernen, werden wir dann erfahren. Jetzt hört ihr nochmal, wie immer, eine kleine poetische Zusammenfassung von mir. Mein Name ist Rainer Holl. Danke, dass ihr zugehört habt. Macht's gut. Tschüss, ihr beiden.
Vielen Dank.
Ciao.
Tschüss.
Warum Genie und Magie so nah beieinander liegen. Die Wissenschaft ist ein Abenteuerland, eine Welt voller Rätsel und Mythen. Es gibt vieles zu lernen und viel zu entdecken, doch vor manchem, da muss man sich hüten. Es gibt dort Hürden und Hindernisse, geheime Fallen und auch hinderliche, hundsgemeine, falsch gelegte Fährten, die selbst gestandene Gelehrte in die Irre leiten können. Das kostet Zeit und Geld, vor allem aber Nerven. Es gibt Pläne zu schmieden und du brauchst Strategien und auf jedem Gebiet geschickt zu navigieren. Doch um diesen Anspruch zu realisieren, da braucht es hin und wieder, ja, Magie. Ja, tatsächlich Magie. Wir brauchen MagierInnen, wir brauchen Technik-Nerds, wobei das greift zu kurz. Weil zu wahrer Zauberei stets mehr als technisches Know-how gehört. Wir brauchen Bastler, Tüftler, HeldInnen der Imagination. Aus deren Köpfen werden selbst in kleinsten Laboren große Ideen geboren. Sie sammeln Daten und Fakten nicht in staubigen Akten, sondern online und weltweit verfügbar, sodass alle, die wollen, darauf zugreifen können. Das erleichtert die Forschungsarbeit spürbar. Wir brauchen die Menschen, die forschen. Wir brauchen ihr wertvolles Wissen. Doch ebenso wichtig sind all die AkteurInnen hinter den Kulissen. Denn die Wissenschaft bleibt ein Abenteuerland und da besteht man bestimmt nicht alleine. Es braucht jemand mit Spieltrieb und Weitsicht und viel Fantasie dicht an unserer Seite. Denn egal wie viel Geld, Zeit und Technik wir haben, es wird mehr als nur dieses benötigt. Erst durch die richtige Prise Magie werden Forschungserfolge ermöglicht.